Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Hallo und herzlich willkommen, Anja Backhaus hier. Wir wollen ja hier in unserem Podcast möglichst viele Perspektiven einnehmen. Wir wollen ein vielfältiges Spektrum an Expertise abbilden und daher freue ich mich auch über die vielen Stimmen, die hier bei uns zu Wort kommen. Und heute hören wir die Stimme der jungen Generation. Und ich freue mich über meinen Gast, Rebecca Freitag. Sie ist ehemalige UN-Jugenddelegierte für nachhaltige Entwicklung. Sie ist auch Expertin für die 17 Sustainable Development Goals, über die wir hier in unserem Podcast schon so oft gesprochen haben. Außerdem bezeichnet sich Rebecca als Zuversichtsstifterin. Genau das brauchen wir gerade, jemanden, der Zuversicht stiftet. Hallo Rebecca.
Hallo Anja.
Rebecca, ich halte das hier ganz transparent. Wir duzen uns. Wir haben uns nämlich kennengelernt auf einer Konferenz. Da warst du damals Speakerin. Ich war ganz begeistert, was für eine starke Stimme du dieser Generation bist. Es ist ja die Generation, auf die im Bereich der Nachhaltigkeit gerade viele setzen. Weil ihr hoffentlich die seid, die wirklich mal was ändern, die weniger Vorbehalte haben, die eventuell auch bereit sind, Privilegien abzutreten. Was für ein Druck. Verspürst du manchmal so einen Druck, dass man so hohe Erwartungen an euch als die jüngere Generation stellt?
Wir brauchen euch auch. Wir brauchen alle.
Ja, wir brauchen alle. Aber wie gesagt, die Erwartungen sind hoch. Ihr seid die Heilsbringer im Bereich der Nachhaltigkeit. Jetzt vielleicht erstmal.
Und wir sind auch nicht perfekt.
Nein, das geht ja gar nicht. Das wäre ja auch zu viel verlangt. Jetzt vielleicht kommen wir erst einmal zu deinem persönlichen Engagement und deinem Anliegen, Rebecca. Du hast nämlich schon als junger Mensch dich für die Sustainable Development Goals begeistert. Also nochmal kurz, 2015 wurden die 17 Nachhaltigkeitsziele von den Vereinten Nationen als Ziele benannt, die bis zum Jahr 2030 erreicht werden sollen. Wieso war das deiner Meinung nach ein ganz wichtiger Schritt, vielleicht sogar auch ein globaler Gamechanger, diese SDGs zu definieren?
Naja, als junger Mensch hat man ja schon ab und zu Angst. Ne? Man denkt sich so, Alter, hier sind so viele Probleme, die sich immer mehr zu Krisen zuspitzen. Hat das irgendjemand da auf dem Schirm? Und als die SDGs verabschiedet wurden, das war für mich ehrlich gesagt so ein Aufatmen. Das war so ein, okay, endlich werden die alle mal auf einmal aufgelistet. Mhm. Und sie drücken ja auch aus, dass sie nur zusammengedacht werden dürfen. Ja. Und außerdem war das für mich auch ein Gamechanger, weil sie in meinen Augen so allumfassend sind, dass man, glaube ich, ganz gut erkennt, dass sie einfach aus viel mehr Stimmen entstanden sind, wie alle anderen UN-Dokumente zuvor. Einfach weil es der allererste Prozess in der UN-Geschichte war, wo die gesamte Zivilgesellschaft ernsthaft mitsprechen durfte.
Mhm. Ja, also du sagst sozusagen, das ist dann, diese 17 Ziele sind am Ende mehr als die Summe der einzelnen Teile. Also dass das neu war, dass man all das so einheitlich, gemeinsam, zusammen, also die Nachhaltigkeit in so einem breiten Spektrum sich angeschaut hat.
Natürlich, für mich ist das ein kompletter Bruch mit der Denke. Also raus aus dem Silo-Denken und hin zu diesem Verstehen, dass die bestimmte Probleme nur zusammen angegangen werden dürfen, ja, wenn wir zum Beispiel einen erfolgreichen Klimaschutz oder Klimawandelanpassung im globalen Süden erleben wollen, dann geht das nicht ohne empowerte Frauen, also SDG 5.
Ja, und dann, es braucht Bildung, ne? Es braucht aber auch von sauberem Wasser bis hin zu eben Naturschutz. Jetzt warst du ja 2015 wirklich noch sehr jung, als diese Ziele vereinbart wurden und du bist dann UN-Jugenddelegierte für die Sustainable Development Goals geworden. Was war da deine Aufgabe in dieser Funktion?
Ich hatte die wunderschöne Rolle, Teil der deutschen Regierungsdelegation zu sein, also auch dann damals den delegierten Badge zu bekommen und wirklich in den großen Verhandlungen mitreden zu dürfen. Und gleichzeitig war ich aber die Stimme der Jugend. Das heißt, ich durfte das sagen, was eben die jungen Menschen wirklich dachten. Und dafür bin ich eben auch 2 Jahre lang durch Deutschland gereist und habe diese ganzen verschiedenen Stimmen aufgefangen.
Was waren das für Stimmen? Also wen hast du da getroffen und vor allen Dingen, was hast du erlebt hier bei uns in Deutschland? Wie haben die Menschen auf die SDGs reagiert?
Das war damals, das war so 2018, 19, da waren die noch nicht so bekannt. Und heute, das ist auch mal etwas, was ich sehr gerne beobachte, dass es viel, doch mal viel breiter ankommt. Aber die SDGs damals oder ja, wen habe ich getroffen? Das waren junge Menschen in der Schule, auf Pfadfindercamps, bei der Freiwilligen Feuerwehr, also einmal die ganze Bandbreite durchweg. Und das Schöne war eigentlich zu sehen, dass auch junge Menschen schon damals auch in ihrem Engagement überall an diesen Sachen auch schon gearbeitet haben. Und die Träume, die sie hatten, das waren im Prinzip genau die SDGs.
Mhm. Ja, also man konnte sagen, das deckt sich eigentlich genau mit dem, was ihr euch wünscht für die Zukunft, das, was hier vereinbart wurde. Jetzt muss man aber sagen, dass jetzt, das war schon vor 9 Jahren, dass die SDGs beschlossen wurden. Fast zwei Drittel der Zeit ist rum und das ist enttäuschend. Also es gibt einen aktuellen Zwischenstandsbericht, der zeigt, dass die Hälfte der SDGs minimal erfüllt werden konnten. Immerhin schwache positive Entwicklung, allerdings geht es bei 30% der Ziele gar nicht weiter. Teilweise ist die Entwicklung rückläufig, zum Beispiel wenn wir auf die Zahl der Menschen blicken, die an Hunger leiden oder auch im Bereich des Klima- und Naturschutzes gibt es rückläufige Entwicklungen, wenn wir das Artensterben nehmen. Wie sehr frustriert dich das, Rebecca, weil die du so euphorisch diese Ziele mitverfolgt und für sie geworben hast?
Das ist immer eine schockierende Bilanz, ja, und das deckt sich natürlich auch nicht mit dem, womit ich mich dann umgebe. Wir alle befinden uns irgendwie in Blasen und natürlich besteht meine Blase eben auch aus den vielen positiven Beispielen, die wir schon haben und den vielen begeisterten, engagierten Menschen, motivierten Menschen. Das hat dann für mich auch immer so, ja, das hat mich verdutzt. Und das hat aber auch dazu geführt, dass ich mich jetzt immer mehr auch in diesen Tagen damit beschäftige, wo stehen wir eigentlich innerhalb einer Transformation und was sind bestimmte Dynamiken innerhalb dieser Transformation, die uns doch mal wie ein unsichtbarer Katalysator ganz weit nach vorne schießen werden.
Ja, ich hab gesehen, du hast We are missing the right mindset. Das hast du mal in einem deiner Vorträge gesagt. Was meinst du damit? Wen meinst du damit? Also wer hat nicht die richtige Denkweise? Wir alle? Wir Deutschen oder ist es nur eine bestimmte Gruppe? Wo vermisst du dieses Mindset?
Das kann man natürlich vielleicht auch wieder so ein bisschen auf die Generation, sich auf verschiedene Generationen betrachtet sehen. Mittlerweile würde ich aber wirklich sagen, uns fehlt auch vor allem ein zuversichtliches Mindset. Ja, und das ist eben besonders hier auch in Deutschland so, dass wir uns ziemlich krass in so einer negativen Wolke befinden und in so einer Negativitätsspirale befinden. Und eigentlich gibt es aber sehr, sehr viele gute Gründe, dass wir uns wieder ein bisschen mehr auch einer positiven Zukunft öffnen, damit wir sie überhaupt gestalten können.
Das heißt, du setzt auf Zuversicht. Welche Kraft steckt deiner Meinung nach in der Zuversicht?
Zuversicht, Zuversicht kann echt viel. Also es gibt ganz tolle Studien, die sagen, Zuversicht macht gesünder, Zuversicht macht erfolgreicher, ja. Wenn wir uns unserer Zukunft, ja, auch auf im privaten Ebene, ein bisschen zuversichtlicher sind, also öffnen und sagen, also nicht in so einem blinden Idealismus uns verlaufen, sondern wirklich zuversichtlich heißt, ich sehe die Herausforderungen und ich gehe konkrete Schritte. Ich weiß, wie ich mit diesen Herausforderungen umgehen kann und ich gehe sie. Also sie bringt uns auch in eine gewisse Aktivität. Ja, dann ist es auch möglich, dass wir unsere Zukunft in die Wege und in die Bahnen schieben können, die wir uns wünschen. Aber so eine Negativität, in der wir uns meistens befinden, die lähmt uns. Die lähmt uns. Und dann überlassen wir die Zukunft jemand anderen.
Absolut, ich bin da total bei dir. Aber es ist ja so schwierig, zuversichtlich zu bleiben bei all diesen negativen Trends, bei den Prognosen. Auch was ich gerade von den SDGs nochmal gesagt habe, die wir ja hier erleben. Oder sind die Prognosen gar nicht so negativ, wie wir immer denken?
Ja, also es ist natürlich so, dass wir uns sehr, sehr viel mit Negativität umgeben, einfach weil die Schlagzeilen am meisten wirken, wenn sie negativ sind. Ne? Mhm. Das muss man ja schon so sagen. Und ich halte ja sehr gerne Vorträge über mein Thema. Und seit einem Jahr beginne ich diese Vorträge mit einem Quiz.
Okay.
Das ist ein Quiz zur Lage der Welt.
Ja, und hau mal raus. Einfach, machen wir.
Ne, okay, also was glaubst du, wie hat sich der Anteil der Menschen, die in extremer Armut leben, also anteilig an der Weltbevölkerung, wie hat sich dieser Anteil verändert in den letzten 20 Jahren? Hat der sich eher halbiert oder eher verdoppelt oder ist er ungefähr gleich geblieben?
An extremer Armut meinst du? Mhm. Ich weiß, dass das eigentlich so, wenn du auf 20 Jahre blickst, würde ich sagen, dass es besser geworden ist auf jeden Fall. Also, dass weniger Menschen in extremer Armut leben. Genau, jetzt also in den letzten 5 Jahren, da wüsste ich es jetzt nicht, aber 20 Jahre würde ich sagen, von der Entwicklung her sind weniger Arme, oder?
Mensch. Mhm. Ja. Also würdest du sagen, hat sich halbiert?
Ja. Ist ja dann was. Ja. Ja.
Ja. Okay. Ist richtig, Anja.
Okay. Okay.
Bingo.
Okay.
Ja, okay. Super. Nächste Frage. Mhm. Was glaubst du, wie alt werden wir durchschnittlich gesehen in der Weltbevölkerung? Werden wir eher so 50, 60 oder 70 Jahre?
Also wenn du jetzt die ganze Weltbevölkerung, da würde ich jetzt halt an Länder denken, wo Menschen gar nicht alt werden, würde ich 50 sagen?
Und tatsächlich werden wir 70.
In der gesamten globalen Weltbevölkerung?
Ja. Ja.
Auch mit den Menschen in ärmeren Ländern, die nicht so hohe Lebenserwartungen haben. Die sind schon alle mit einem.
Global. Rennen. Global, ja.
Ja, siehst du? Okay. Da bin ich auch dem Negativen aufgesessen, ne?
Ja. Ja, und also jetzt gibt es noch eine dritte, wenn du magst, dann stelle ich sie
ja,
auch. Ja, also da geht es darum, wie hat sich die Anzahl der Todesopfer, die durch Naturkatastrophen verursacht wurden, verändert in den letzten 100 Jahren?
100?
Hat sich da die Anzahl halbiert, verdoppelt oder ist gleich geblieben?
Oh, also ich hätte jetzt gesagt, tatsächlich, hast du mich da jetzt erwischt? Ich hätte jetzt erstmal gesagt verdoppelt, weil ich natürlich so die letzten Jahre im Blick habe und denke, wow, so viele Extremwetterereignisse, so viele Tote. Jetzt sind es 100 Jahre, ne? Das ist natürlich ein langer Zeitraum. Also das heißt, dann würde ich da mich bei der Mitte einfinden und sagen, ist gleich geblieben vielleicht?
Mhm. Ja, da ist tatsächlich auch die Antwort, sie hat sich halbiert.
Okay.
Also als ich das zuerst gelesen habe, war ich auch bei dir, dachte so, wow, schon wieder ein Wetterextrem, das muss doch sich verdoppelt haben.
Okay.
Nee, es hat sich auch halbiert. Und diese Fragen stammen aus dem Buch von Hans Rosling, Factfulness, der mit seinem ganzen Buch genau das ausdrücken will. Und zwar, Leute, die Welt ist gar nicht so schlecht, wie wir denken. Schaut euch mal um und schaut auch mal euch die Statistiken an. Ja? So, und jetzt mache ich dieses Quiz seit einem Jahr. Und Anja, es ist egal, zu wem ich spreche. Da sitzen Politiker, da sitzen Unternehmerinnen, da sitzen Studierende, da sitzen Global Changemaker. Es ist egal, zu wem ich spreche, es ist immer dasselbe Resultat.
Mhm.
Ja, es ist so, dass wir Menschen die Welt viel negativer wahrnehmen, als sie rein faktisch sogar ist.
Woran liegt das denn eigentlich? Ich meine, das ist jetzt psychologisch die Frage, ne? Aber wahrscheinlich, weil es uns mehr bewegt, wenn was Schlechtes passiert. Irgendjemand sagte mal zu mir, wenn dir jemand irgendwie mitten ins Gesicht schlägt, dann wirst du das niemals vergessen. Wenn dir jemand 30 Komplimente ins Gesicht sagt, sind die 20 Minuten später wieder weg. Irgendwie
ja,
so, ne?
Klar, weil evolutionär bedingt haften wir uns eher an das Negative. Es hat uns leider früher, oder was heißt leider, es hat uns früher Überlebenschancen gegeben. Mhm. Ne? Und wir brauchen tatsächlich 3 positive Nachrichten, um eine negative wieder auszugleichen. Also wir müssten uns eigentlich mit viel, viel mehr Positivem umgeben. Und das Resultat zeigt uns ja auch, es ist egal, was du studiert hast und welchen Beruf du hast. Also selbst Uni-Professoren, bei denen ich neulich war, ja, so eine Nachhaltigkeitsuni, an der ich war, selbst bei denen ist das so.
Mhm.
Und ich glaube, am Ende sind wir einfach alle Mitglied dieser Gesellschaft, in der wir eben uns immer wieder im Privaten auch, ne, wie auch im Öffentlichen, eher mit dem Negativeren beschäftigen.
Ja.
Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, wenn wir unsere jetzige Welt schon negativer wahrnehmen, wie können wir überhaupt dann uns eine positive, nachhaltige Welt vorstellen? Ist das überhaupt möglich? Und wie kommen wir da wieder hin, diese Zuversicht zu erlangen? Denn Zuversicht ist überhaupt nicht eine Gabe, die uns einfach so zufliegt, sondern Zuversicht ist ein Muskel, den wir trainieren können und sollten.
Okay, ja, da müssen wir wahrscheinlich einige ins Zuversichtsfitnessstudio. Also das heißt, also, wie würdest du es machen, dass man eher so die positiven Trends mehr in den eigenen Fokus stellt als die negativen? Oder wie könnte man das denn erreichen oder wie kann man dem entgegenwirken, dass wir uns doch schnell auch auf die schlechten Nachrichten fokussieren?
Also es gibt mittlerweile echt gute Nachrichten oder Nachrichtenagenturen, die richtig guten konstruktiven Journalismus machen. Und es gibt sogar auch mittlerweile immer mehr Rubriken, die heißen sowas wie Good News.
Good News Formate, ja. Nur gute Nachrichten und Meldungen werden da verlesen, ja.
Genau. Mhm. Und das einfach mal zu abonnieren, sich da so ein Newsletter zu abonnieren oder auch ins Haus bringen zu lassen. Oder ach, neulich habe ich im Buch, in einem Bücherladen einen Good News Kalender gefunden. Den habe ich natürlich gekauft. Also das bewusst wieder mehr reinzuholen, ja. Oder auch Zukunftsvisionen. Es gibt richtig tolle Bücher mittlerweile, die uns konkret sagen, so kann eine nachhaltige Zukunft aussehen. Ich glaube, das hat auch eine große Kraft. Also einmal das eigene Umfeld ein bisschen mehr wieder drehen, ja, aber es dürfen auch Menschen sein.
Ja, aber es ist wirklich, ist wahrscheinlich so, wenn jemand mit einer schlechten Nachricht kommt, dann müsste man einfach mit drei guten einfach dagegen halten, damit man das kompensieren kann. Jetzt, ja. was ich aber teilweise erlebe, ist, manche unterstellen einem, dass man so naiv sei oder ein Idealist sei, wenn man sich in Zeiten wie diesen so optimistisch und hoffnungsvoll zeigt. Was könnte man den Menschen entgegnen, die einem da so einen Vorwurf machen?
Genau, also deswegen grenze ich auch gerne die Zuversicht eben von reiner Positivität ab, weil ich glaube, so ein Naivismus, der macht uns auch ein wenig lahm. Der bringt uns vielleicht in so eine Technikgläubigkeit und der bringt uns wenig in die Selbstwirksamkeit. Mhm. Also Zuversicht ist für mich deswegen auch immer noch oder trägt auch mit sich den Aspekt, dass man die realen Herausforderungen sieht und auch, genau, und nicht nur alles irgendwie in der rosaroten Brille sieht.
Wir haben hier in Grad Global auch immer schon mal über diese sogenannten sozialen Kipppunkte gesprochen, weil du ja jetzt sehr zuversichtlich bist, dass die Zuversicht sich durchsetzt. Und diese Kipppunkte, da heißt, es braucht eine gewisse kritische Masse an Menschen, ich weiß nicht, du weißt wahrscheinlich ein Viertel oder so der Bevölkerung, und die kann dann auf das Verhalten vieler anderer Einfluss nehmen und dann kann das System kippen. Oder was lösen solche sozialen Kipppunkte in der Gesellschaft aus?
Ja, genau. Es sind Pi mal Daumen 25%, wenn es um eine Veränderung innerhalb einer Bevölkerung geht. Und diese positiven Kipppunkte, das ist für mich bahnbrechend, ehrlich gesagt. Also das ist für mich das Zuversichtswissen schlechthin. Und das ist auch das, was ich dann deswegen immer voll gerne erzähle, was das ist und wie wir da hinkommen. Was ich zum Beispiel da auch interessant finde, ist, wir wissen noch gar nicht so viel über diese Kipppunkte in der Nachhaltigkeit. Also da gibt es eine Handvoll Studien, die sich das anschauen. Aber es gibt Abertausende von Studien, die sich die negativen Kipppunkte angucken. Mhm. Ja, ist das vielleicht auch so ein Ausdruck? Warum kann sich unsere Gesellschaft nicht ein bisschen mehr mit den funktionierenden Dynamiken hin zu einem, zum Positiven auseinandersetzen? Also und die Studien, die sind super interessant, weil sie zeigen halt, dass die Kipppunkte sind unterschiedlich definiert. Es gibt leider da auch nur eine gute Studie, die das wirklich geschafft hat, ein paar Kipppunkte überhaupt zu definieren. Also zum Beispiel am Finanzmarkt, damit der Finanzmarkt kippt, also damit so etwas wie eine Art Divestment-Welle in Gang getreten wird, bräuchte es 9% der Akteure, die ihr Geld aus den fossilen Energien ziehen. Der Kipppunkt wiederum fürs Energiesystem, das ist der Preis. Also sobald es günstiger ist, in erneuerbare Energien zu generieren als fossile, dann kippt das Energiesystem und so weiter.
Also es gibt Steuerungsinstrumente, die man einsetzen könnte, um das anzutreiben, diese sozialen positiven Kipppunkte.
Ja, im Prinzip bräuchten wir alle Ebenen, die uns helfen, diese Kipppunkte zu erreichen. Ja, also ich versuche das immer so darzustellen, so als ob du versuchst, einen Ball den Berg hochzurollen. Und der Ball, das ist der Wandel, den du erzeugen willst. Ja? Sagen wir zum Beispiel, der Wandel soll sein, dass sämtliche Dächer PV haben, also PV-Module tragen. Dann gibt es die Industrie, die sollten gute PV-Module erzeugen, die auch bezahlbar sind. Dann gibt es die Politik, die entsprechende Regelungen oder vielleicht sogar auch Subventionen mit auf den Weg bringen sollten. Dann gibt es da aber auch natürlich das Handwerk, die eben die Fähigkeiten haben sollen, dass es dort sicher hält. Und dann gibt es aber eben auch das Bewusstsein der Konsumierenden, der Menschen eben, die sagen, das ist jetzt richtig, dass wir ein Solardach haben. Und all diese Ebenen müssen eben in die Richtung unseres Kipppunktes gemeinsam hinarbeiten. Ja, also wir alle versuchen gleichzeitig den Ball den Berg hochzurollen. Und genau das ist aber die schwerste Arbeit. Da brauchen wir am meisten Kraftanstrengung. Und sobald der Kipppunkt erreicht ist, und das ist in unserem Bild jetzt der Gipfelpunkt, dann wissen wir, dass er von da an ganz alleine ins Tal rollen wird. Und deswegen finde ich Kipppunkte so spannend, weil ab dem Erreichen des Kipppunktes ist die Veränderung, die wir suchen, die verteilt sich ab dann in der gesamten Bevölkerung exponentiell. Und fast wie von alleine. Und deswegen finde ich das so effektiv zu sagen, lasst uns doch mal als Gesellschaft mehr auf diese Kipppunkte schauen, wie wir da effektiver hinkommen können, weil die Veränderung ab dem Erreichen des Kipppunktes sozusagen dann eben rasend schnell sich verteilen wird. So wie das Smartphone zum Beispiel.
Ja, weil ich wollte dich jetzt gerade fragen, ich finde das Bild total gut mit dem Ball hoch, weil es halt zeigt, dass es erstmal Anstrengungen erfordert, ne? Und viele erleben ja auch, dass der aktuelle Wandel getrieben wird von Verboten, von Verzicht. Wie könnte man so kommunizieren, dass das jetzt als Chance gesehen wird? Also wie kann man den Leuten sagen, Leute, der Ball wird jetzt hier gerade hoch, aber ihr müsst einfach dranbleiben, irgendwann rollt er von alleine. Wie könnte man das kommunizieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, es beginnt wirklich damit, überhaupt erstmal zu verstehen, wo diese Kipppunkte überhaupt für uns sind und was dafür auf den Weg kommen müsste. Ne? Und dann kann man viel deutlicher sagen, okay, hier in der Politik müssen wir das und das Steuerungselement jetzt umsetzen. Und weil so an sich haben wir einen riesen Flickenteppich von sämtlichen Maßnahmen und Überzeugungen und NGOs, die sich für alles Mögliche einsetzen. Aber wenn das einfach alles mal ein bisschen gezielter gesteuert wird, ich glaube, dass das einfach einen viel effektiveren Einsatz unserer wertvollen Ressourcen sein würde. Also weil wir auch nur zum Beispiel bei den 25%, wir müssen ja nur die 25% erreichen, die unserer Veränderung am offensten sind. Ja, es ist Zeitverschwendung, sich mit Klimaleugnern rumzuschlagen, weil es geht erstmal nur um die ersten 25%, die uns eh am wohlgesonnensten sind.
Und die haben wir noch nicht.
Also es kommt natürlich auf die Veränderung drauf an und ich habe versucht, das gerade auch immer mehr in die Praxis umzusetzen, sogar auf einer Organisationsebene. Und das klappt auch, weil selbst als Organisation oder kannst du dir auch einen Kipppunkt überlegen, den du erreichen möchtest. Und deswegen ist dieses Modell eigentlich, glaube ich, relativ gut einsetzbar auf verschiedensten Ebenen, Sektoren, ne, auch, also egal ob lokal, staatlich, global oder auch für dich persönlich. Du kannst dir auch den Kipppunkt nennen.
Und ich fand da interessant, was du gesagt hast, weil es muss ja eine konzertierte Aktion sein und im Endeffekt ist es fast so ein bisschen analog zu den SDGs, ne? Also weil da geht es ja auch darum, dass man in allen Bereichen etwas bewegt und eben nicht nur in seinem einen kleinen, weil das dann wahrscheinlich nicht so richtig zu Kipppunkten führt. Gibt es denn eigentlich Beispiele oder weißt du um Beispiele, wo das funktioniert hat mit so einem positiven Kipppunktesystem oder mit so einer Dynamik?
Also dieses Modell lässt sich jetzt natürlich in der Rückschau anwenden an Dinge, wo man sagt, das ist genau die, also das ist eine berühmte Verteilungskurve, die heißt die S-Kurve, weil sie ist aus wie ein S. Und das lässt sich zum Beispiel anwenden auch auf die Verteilung von nachhaltiger Technologie, auch das. Und wo das geklappt hat, war zum Beispiel der Anteil von E-Autos, gerade in den skandinavischen Ländern. Da ist der Anteil rasant gestiegen ab einem gewissen Punkt und er nimmt genau die Form der S-Kurve an. Das ist super spannend. Und das lässt sich übrigens auch nachlesen im Global Sustainable Development Report aus dem letzten Jahr. Die haben das da auch sehr gut beschrieben.
Ja, das ist wirklich spannend. Da müssen wir definitiv mal dranbleiben. Vielleicht nochmal auch, um auf eure Position zu kommen, also die der jungen Generation. Welche Rolle kommt hier der jungen Generation zu? Also es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass gerade junge Menschen Angst vor der Zukunft haben, was man ihnen ja nicht übel nehmen kann. Also wie könnte man die jungen Menschen jetzt auch mitnehmen und ihnen vor allen Dingen die Sorgen und Ängste nehmen?
Vermutlich würde ich da auf unseren Plan der positiven Kipppunkte zurückkommen. Weißt du, was wir gerade besprochen haben? Ich glaube, also nicht nur jungen Menschen, sondern auch anderen Generationen, uns fehlt so ein bisschen so die Roadmap, den Plan, wie wir da gezielter zu gewissen Sachen hinkommen können. Und wenn wir sagen können, okay, wir müssen jetzt die und die Marke erreichen und da brauchen wir von allen Ebenen die und die Aktion, ja, dann glaube ich, kommt das dann ist da mehr Offenheit und Wille da, das auch umzusetzen.
Ja, weil man in die Wirksamkeit kommt, ne? Also weil junge Menschen vielleicht auch irgendwie dann das Gefühl haben, sie können auch was gestalten. Weil ne, das ist, glaube ich, häufig, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber auch vielleicht dieses Ohnmachtsgefühl, weil man eben auch keine Verantwortung übernehmen kann oder keine politischen, gesellschaftlichen Prozesse mitgestaltet, oder? Wie erlebst du das?
Klar, genau. Und weil du dich ja natürlich dann auch so verloren fühlst, dieses Gefühl, ich bin doch nur ein kleiner Mensch, ja, das kommt ganz schnell, wenn wir uns die großen Probleme angucken. Aber wenn du verstehst, du bist ein ganz wichtiges Element von diesen ersten 25% oder was auch immer, dann verstehst du, dass jeder Handgriff total relevant ist, weil jeder Handgriff den Ball ein Stück weit höher schiebt. Und ich glaube, das ist am Ende auch sehr, sehr hilfreich, die Wirksamkeit von uns wieder aufzuzeigen. Was bewirkt es denn dann tatsächlich am Ende?
Aber ich plädiere auch immer dafür, jungen Menschen auch mehr Verantwortung zu übertragen, auch indem man ihnen viel mehr Möglichkeiten gibt, eben politisch mitzugestalten. Wie und wo funktioniert das denn vielleicht auch? Ich meine, du warst UN-Jugenddelegierte, das war natürlich schon mal super, aber hast du das Gefühl, es gibt genügend Möglichkeiten, das zu tun?
Die politischen Prozesse, so wie sie jetzt sind und auch ehrlich gesagt, wie Parteien aufgebaut sind, sind nicht mehr ganz so up-to-date. Was jungen Menschen da einfach fehlt ist, und das hat mich ehrlich gesagt auch echt am Ende sehr, sehr frustriert und irgendwie so an den Rand des Burnouts gebracht, dass du auch selber gar nicht richtig siehst, was hast du da jetzt eigentlich bewirkt und was hat das alles gebracht und warum reden wir schon wieder 30 Minuten über ein Wort? Ich glaube, was wirklich helfen würde, ist, wenn man auch da vielleicht ein bisschen mehr projektbasiert arbeitet und ein bisschen mehr vor allem halt auch wirklich die richtig coolen Ideen umsetzt und weiterbringt und da nicht irgendwo so hängen bleibt in Ideen, die eigentlich gar nicht mehr hier in dieses Jahrhundert gehören.
Es wäre natürlich spannend zu erfahren, was du als coole Idee empfindest.
Also was mich wirklich begeistert hat, war in Wales, da gibt es mittlerweile eine Kommissarin für zukünftige Generationen. Also ein politisches Amt, was die noch ungeborenen Menschen im Blick hat. Ja, und sie hat so eine Art Vetorecht, ja, wenn da sollte eine Autobahn durch den Wald gebaut werden und sie so, Moment mal, das geht auf jeden Fall auf die Kosten von den noch Ungeborenen, vielleicht auch sogar von den jetzt schon geborenen Kindern, lasst uns doch den Bahnverkehr fördern, ja. Und so, also sowas finde ich richtig toll. Ja. Das ist eine gute Idee.
Das ist eine gute Idee. Ich meine, da muss man ja sagen, das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Klimaurteil auch klargestellt, ne, dass sich die vom Grundgesetz garantierten Freiheitsrechte nicht nur auf Menschen bezieht, die jetzt leben, sondern eben auch auf Menschen, die in der Zukunft geboren werden. Das fand ich auch Wahnsinn, als dieses Urteil gefällt wurde damals. Also wir sprechen hier von einer Generationengerechtigkeit, die wir brauchen, oder?
Klar. Also, dass wir heute irgendwie dreimal mehr konsumieren, als uns zusteht, ne? Und wir definitiv ganz schön gierig irgendwie mit unseren Ressourcen umgehen, das ist unausgesprochen. Ja.
Vor allen Dingen, wenn es jetzt hier um Gerechtigkeit für junge Menschen geht, da würde ich jetzt gern mit dir nochmal zusammen auch in den globalen Süden blicken. Da wirst du ja mir Zuversicht hin oder her gewiss recht geben, Rebecca. Im globalen Süden haben junge Menschen kaum mehr eine Zukunftsperspektive, weil die Lebensgrundlage wird aufgrund des Klimawandels jetzt schon zerstört. Du warst da ja als UN-Jugenddelegierte auch im globalen Süden. Da warst du auch im Einsatz, oder?
Genau. Ja. Ich war für Konferenzen in Kenia und auch in Brasilien.
Mhm. Wie blicken denn die Menschen oder die, vor allem die jungen Menschen natürlich, in den Entwicklungsländern auf die aktuelle Situation?
Also ehrlich gesagt leben die unter richtig krass anderen Umständen. Also die können teilweise ja nicht mal irgendwie zum Beispiel protestieren. Die müssen dann um ihr Leben bangen. Da ist also Hunger und auch wie komme ich jetzt irgendwie überhaupt an, genau, an Wasser oder so steht da auf der Tagesordnung. In Brasilien gehen die Kinder nicht mal zur Schule. Ne? Da ist die Frage zum Beispiel auch so, ja, wie macht ihr Schulproteste, ist da geschenkt, weil sie gehen nicht mal zur Schule. Und wenn sie zur Schule gehen, dann lernen sie gar nichts über den Klimawandel. Also die haben ganz andere Bedingungen dort.
Ja.
Und trotzdem, ja, können wir uns, trotzdem, das finde ich krass, können wir uns von denen eine Scheibe Zuversicht abschneiden. Die sind trotzdem gut gelaunt irgendwo und sind proaktiv und setzen sich ein mit einem Engagement und einem Herzblut. Das habe ich selten so gesehen.
Wahnsinn. Gibt es auch Jugenddelegierte in den Entwicklungsländern für die UN?
Eben ausgerechnet nicht. Ja, das hat mich am meisten erschrocken, das zu sehen. Man sagt ja so, circa 50% unserer Weltbevölkerung ist unter 30 und davon leben natürlich die allermeisten im globalen Süden. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, leiden sie ja am meisten auch schon unter den Auswirkungen.
Mhm.
Aber offizielle Jugenddelegierte gab es damals eben zu meiner Amtszeit nicht. Und das hat mich schockiert. Und dann habe ich sehr viel dran gesetzt, irgendwann dann unseren Entwicklungsminister damals zu treffen und ihm doch vorzuschlagen, könnte es nicht vielleicht ein Finanzierungsprogramm geben, damit wir das fördern können. Und der fand das hat das als eine gute Idee empfunden. Und dann durften wir für insgesamt drei Länder eben drei Länder unterstützen, dass sie Jugenddelegierte sich aussuchen und mitnehmen. Und das hat mich in meiner Amtszeit zumindest schon ein bisschen zufriedener gestimmt.
Wow, was für ein Impact, Rebecca, du denn dadurch hattest, dass du das angeregt hast, also eben auch im globalen Sinne. Das heißt, es gab dann diese Jugenddelegierten, das ist ja wirklich super. Jetzt hast du ja auch gerade, das fand ich spannend, dass du gesagt hast, und dass die trotzdem, obwohl eben sie da natürlich auch Verluste erleben ihres Ökosystems, ihrer Lebensgrundlage, hast du gesagt, dass sie so zuversichtlich bleiben. Und du hast ja bei Menschen da etwas beobachten können, was wir hier in Deutschland, wahrscheinlich auch in vielen anderen Industrienationen vergessen haben, was wir verlernt oder verloren haben, nämlich dieses Gefühl dafür, wie alles miteinander verbunden ist. Also inwiefern ist das dramatisch, dass wir die Zusammenhänge, also die Kreisläufe unseres Lebens gar nicht mehr so im Blick haben?
Also der kurzfristige Blick, den wir auf die Dinge werfen, also egal, ob es jetzt um die Produktion geht oder auch um das soziale Miteinander, es führt ja letztendlich zu dem Leiden, was wir im globalen Süden erkennen. Ja, und jetzt gibt es aber schon genügend Menschen hier in unseren Ländern, in den europäischen Ländern, die sich beschweren, dass wir zu viel fremde Menschen aus diesen Ländern hier haben. Dabei tragen wir eben aber genau dazu auch bei. Und das ist eben eine der, der Symptome unserer Kurzsichtigkeit und des Nichterkennens, dass alles irgendwo zusammenhängt.
Absolut, genau, ja. Ja, und das ist wunderbar. Und du hast diesen Blick, weil du natürlich auch viel unterwegs warst, mit vielen Menschen gesprochen hast, viele Menschen kennengelernt hast, Begegnungen sind da ja ein wichtiger Punkt. Vielleicht, also irgendwie hänge ich noch an den Jugenddelegierten, denen die du sozusagen mit ins Amt gehoben hast. Mhm. Was haben die denn für Beweggründe oder was können die bewegen? Also haben die das Gefühl, sie können auch etwas bewegen in ihren Ländern oder blicken sie auch etwas neidvoll zu dir rüber?
Diese Menschen, also wir haben bei der Auswahl dieser Menschen mitgemacht und unsere Kriterien waren unter anderem eben nicht nur ihre Expertise, sondern auch die Wirkung vor Ort. Ja, und als ein vielleicht witzigen Side-Note ist zu bemerken, dass wir am Ende von diesen drei Jugenddelegierten drei Frauen ausgewählt haben. Also es ist auch irgendwie viele Bänder spricht, dass besonders im Bereich der nachhaltigen Entwicklung es eher dann doch Frauen sind, die sich sehr, sehr stark engagieren, egal auf welcher Ebene. Und alle diese Frauen sind einfach super mutig gewesen, sich auf einer lokalen Ebene für verschiedenste Dinge einzusetzen, obwohl es nicht die sozialen Gepflogenheiten waren. Also sie haben sich dagegen gesetzt und waren eigentlich schon viel revolutionärer unterwegs als unser eins, ja. Und wenn wir diesen Menschen eben manchmal nur mit kleinen Mitteln unterstützen können, dann hat das oft eine viel, viel größere Wirkung auch vor Ort, als wir uns das vorstellen können.
Wow, super. Ja, absolut. Und vor allen Dingen der Jugend auch die Mittel zusprechen und zuteilen, dass sie da was bewegen können. Und dann auch noch die mutigen Frauen. Da haben wir auch noch mal ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Jetzt mit einem Blick auf die Uhr würde ich jetzt aber eher gerne meine Abschlussfrage stellen. Was ist denn dein Traum, Rebecca? Was würdest du dir wünschen für deine Zukunft und die Zukunft der vielen nachkommenden Generationen?
Mein Traum ist, dass wir es wieder schaffen, ehrlich gesagt, mehr aus dem Herzen zu leben, weil ich glaube, da trifft man viel eher auch schon mal die eh schon richtigen Entscheidungen. Und wenn uns das nicht gelingt, dann sollten wir doch wenigstens alle wichtigen Entscheidungen im Sinne der kommenden Generation, aber auch mit der Weisheit der vorangegangenen Generation treffen.
Rebecca, das sind tolle Worte und ich danke dir für das Gespräch.
Super gerne.
Rebecca Freitag ist ehemalige UN-Jugenddelegierte, Expertin für die Sustainable Development Goals. Sie arbeitet daran, dass wir alle das Machbare und das Positive in unseren Fokus stellen und nicht immer das, was nicht gut läuft. Das schafft Zuversicht und die braucht es, um eine Welt, eine Zukunft positiv zu gestalten. Das war wieder eine Folge von Grad Global, dem Podcast für Entwicklung und Klima. Der Podcast ist eine Produktion der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, wiederum einer Initiative des Bundesentwicklungsministeriums. Mein Name ist Anja Backhaus und ich freue mich über ein Feedback an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Auf Wiederhören!